ERF Plus Wortgut.
Herzlich willkommen hier bei Wortgut. In dieser Sendung erwartet Sie der vierte Teil einer siebenteiligen Reihe, die uns durch die Passions- und Osterzeit begleitet. Was Jesus seinen Jüngern in den Tagen vor seiner Kreuzigung mitgeteilt hat, was er ihnen sozusagen als geistlichen Proviant mitgegeben hat für die schwere Zeit des Abschieds von ihm, das steht im Mittelpunkt dieser Sendereihe. Der Evangelist Johannes berichtet in seinem Evangelium sehr ausführlich darüber. Ja, ungefähr die Hälfte des Johannesevangeliums befasst sich mit den wenigen Tagen vor der Kreuzigung Jesu und mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Mehr darüber erfahren Sie jetzt in einer Bibelarbeit des Neutestamentlers Professor Hans-Joachim Eckstein. Schwerpunktmäßig geht es um die Aussage von Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Diese Aussage ist einerseits als Warnung zu verstehen, denn der Weingärtner sorgt für Ordnung in seinem Weinberg. Andererseits aber verspricht sie auch Trost und Ermutigung. Die Bibelarbeit wurde im Herbst 2021 auf der Langensteinbacher Höhe aufgezeichnet, einem christlichen Konferenzzentrum in der Nähe von Karlsruhe.
Der Abschied Jesu nach dem Johannesevangelium bewegt uns in diesen Tagen. Und wir sind mit Kapitel 15 bei einer Zäsur, die erste Abschiedsrede, das heißt der erste thematische Durchgang, Kapitel 14. Und nun haben wir in Kapitel 15 und 16 weitere Vertiefungen und Entfaltungen, nämlich hinsichtlich der Frage, welchen Weg geht Jesus und wie geht es für uns weiter? Wir haben erkannt, die Nachfolge muss nicht geregelt werden. So war es bei den Männern des Alten Testamentes, ob eben Mose oder der König David, dass sie zugleich ihre Nachfolge im Sinne Gottes geregelt haben. Denn wir haben gehört, das, was auf den irdischen Jesus folgt, das ist ja die Sendung des Heiligen Geistes. Und damit kommt kein Fremder, sondern Christus kommt selber in anderer Gestalt. Und so erweist es sich, dass in der Tat die Jünger wohl Abschied nehmen von Jesus in seiner irdischen Existenz. Aber sie müssten gar nicht Abschied nehmen von Jesus Christus, weil er im Geist ja bei ihnen ist und sie ihn sehen sollen. Das heißt also mit ihm leben und ihn unmittelbar erfahren. Es ist gar nicht Vergangenheit, es ist Gegenwart, dass Jesus da ist. Er lebt und sie sollen auch leben. Und nun hören wir in Kapitel 15, 1 folgende. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Wir hören hier Dinge, die sich anschließen an das Evangelium, das wir schon in Kapitel 14 gehört haben. Und zugleich haben wir doch Aussagen gehört, die uns irritieren. Es ist von einem Weinstock die Rede und den Reben. So weit, so gut. Christus ist der Weinstock, wir sind die Reben. Das ist auch verständlich. Und nun wird gesagt, was natürlich für alle, die mit Weinbau zu tun haben, selbstverständlich ist. Nun, die Reben werden natürlich beschnitten. Und jetzt kommt so ein Schatten rein, eine Disharmonie, eine Irritation. Die, die keine Frucht bringen, werden abgeschnitten. Das ist im Bild vom Weinstock plausibel. Aber wir sind jetzt irritiert. Was heißt das denn für uns? Soll das bedeuten, dass nachdem alles mit dem Evangelium angefangen hat, voraussetzungslose Liebe, aus Gnade bekommen wir Vergebung, aus Gnade werden wir Töchter und Söhne Gottes, nun plötzlich doch so ein Schatten, eine Konditionierung, eine Bedingung kommt. Du kriegst die Gnade geschenkt, aber du musst dich bewähren. Und wer sich nicht bewährt, der fliegt raus. Und dann erscheint plötzlich das Geschenk der Gnade gar nicht als Geschenk, sondern als Kredit. Und so gibt es viele christliche Frömmigkeitsformen, die wohl am Anfang einmal Evangelium gehört haben und haben sich gefreut über Gottes voraussetzungslose Liebe und haben den Anfang in der Gnade gemacht, begeistert von Gottes Geist. Und dann rutschte aber plötzlich ihre Frömmigkeit ab in Gesetzlichkeit und in Angst und Ungewissheit. Kann ich mir denn gewiss sein, dass Gottes Liebe mir auf Dauer gilt, dass ich auf Dauer dazu gehöre? Dabei wird übersehen, was der Zusammenhang, der Kontext ist, dieser Ich-Bin-Aussage, dieses Ich-Bin-Wortes Jesu. Und es wird das, was er wie nebenbei sagt, überhört. Was die Jünger anbetrifft, also die, die in ihm sind und in ihm bleiben wollen, die sich von ihm lieben lassen wollen, die aus Gottes Geist gezeugt sind, also Töchter und Söhne Gottes sind, sagt er in Vers 3, wie nebenbei, aber Gott sei Dank im Wortsinne sagt er es, ihr seid schon rein um des Wortes Willen. Das heißt, es geht hier gar nicht um die Jünger in dieser Gerichtsaussage des Abschneidens, wenn keine Frucht da ist, sondern es geht um jemand anderes. Warum sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock? Und mein Vater, der Weingärtner. Er sagt es gegenüber einer Gruppe, die im ganzen Johannesevangelium bestimmend ist. Zur Situation der Gemeinde haben wir dieses und jenes schon gesagt. Jetzt kommt aber eine wichtige Erkenntnis dazu. Das Johannesevangelium setzt noch das Gespräch und die Auseinandersetzung der Gemeinde mit den Vertretern Israels voraus, die nicht in Christus ihren Messias erkennen. Die Gefahr, dass die Jüngerinnen und Jünger aus der Synagoge ausgeschlossen werden, wird mit dem Spezialbegriff Aposynagogos, also raus aus der Synagoge wird jemand geworfen oder widerfährt es einem, dass er es ist, noch als Gefahr gesehen. Das heißt, Diese Weinbergrede ist eine der Auseinandersetzungen Jesu mit den jüdischen Gesprächspartnern und der Gemeinde mit den jüdischen Gesprächspartnern. Wer ist nach dem Selbstverständnis Israels der wahre Weinstock? Psalm 80, Vers 9. Du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt, hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt, nämlich Israel. Jeremia 2, 21. Ich aber hatte dich gepflanzt als einen edlen Weinstock, ein ganz echtes Gewächs. Wie bist du mir denn geworden zu einem schlechten, wilden Weinstock, spricht er zu Israel. Und hier in der Tat, ich hatte dich gepflanzt, wortgleich, als einen wahren Weinstock. Also durch den Propheten Jeremia in 2,21 sagt Gott zu Israel, ich hatte euch als den wahren Weinstock aus Ägypten geholt und gepflanzt. Wie bist du mir nun zu einem Weinstock geworden, der keine Frucht bringt? Und so sind die Aussagen der Erwählung Israels als des wahren Weinstockes von Gott bei den Propheten zu den Gerichtsaussagen transformiert, nämlich dass Israel nicht mehr der wahre Weinstock Gottes ist. Sie sind ihm nicht mehr gehorsam und so erfahren sie das Gericht. Und es wird Hesekiel 15 dann bitter gesagt, was soll man denn mit dem Rebholz anfangen? Man kann es ja für nichts verwerten, eben außer es zu verbrennen. Das, was Jesus in Johannes 15 sagt, ist also, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der Sohn Gottes. Gott hat mich gesandt, dass ihr in mir Leben habt. Und so wie es in 14,6 schon gesagt wird, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So sagt er hier, ich bin der wahre Weinstock und niemand kann der wahre Weinstock sein, unabhängig von mir. Das ist der Selbstanspruch Jesu, der im Johannesevangelium noch deutlicher formuliert ist, aber in allen Schriften des Neuen Testamentes vorausgesetzt wird. Es gibt kein Heil Gottes außer in Christus. War Israel denn nicht das erwählte Volk? Doch sie waren es und sie sind es noch immer. Aber derjenige, durch den das Heil in die Welt kommt und der Israel und die Völker von ihrer Schuld und Sünde befreit, das ist Jesus Christus. Ja, aber kommt denn Israel nicht unabhängig von Christus zum Heil? Dies wird immer wieder auch theologisch diskutiert. Und im jüdisch-christlichen Dialog wird immer wieder erwogen, sollen wir nicht sagen, Israel ist an sich schon im Heil und nur wir Heidenvölker, wir bedurften des Messias Jesus Christus. Und so kommen wir dann gemeinsam zum Heilsvolk. Israel ist schon immer im Heil und wir kommen es eben durch die Tür Jesus Christus zusätzlich. Das ist ein beliebtes Verständnis. Aber es ist nicht das Verständnis des Neuen Testamentes. Jesus Christus ist zuerst der Messias für Israel. Und wir kommen auch dazu. Es gibt nach dem Neuen Testament kein ewiges Leben unabhängig von Christus und unabhängig von der Anbetung, der Anerkennung und dem Glauben an Jesus Christus. Ja, es gibt eine Stelle in Römer 9 bis 11, wo ein Vorhang aufgemacht wird für das noch nicht an Christus glaubende Israel, dass nämlich Paulus ein Geheimnis offenbart bekommen hat, Römer 11, 25 folgende, dass der kommende Retter, dass Jesus Christus vom Zion her erscheint und er wird auch von denen aus Israel die Gottlosigkeit, den Unglauben, die Decke von den Augen wegnehmen, die noch nicht an Christus als ihren Messias glauben. eine Verheißung, die für Israel so ausdrücklich formuliert wird, wie wir es für die Heidenvölker erhoffen können, aber in dieser expliziten Weise in Römer 11 ausgedrückt finden. Aber auch für Paulus ist es wichtig, Israel kommt nicht etwa ohne seinen Messias zum Heil, sondern durch Jesus Christus, indem sie die Knie beugen und gerettet werden in dem Bekenntnis Kyrios Jesus, Herr ist Jesus. Das heißt, wenn wir beim Lesen hier erschrocken sind plötzlich, nachdem wir so zuversichtlich gestimmt waren in 14, dass wir dazu gehören dürfen, dass wir Kinder Gottes sind aufgrund der Liebe Gottes und des Heilswerkes Jesu Christi. Wir können jetzt es einordnen, was Jesus hier sagt. Ja, wenn wir Christus haben, dann haben wir in ihm das Leben, denn er ist der Sohn Gottes. Und dass wir ohne Jesus Christus das ewige Leben nicht haben, versteht sich von selber. Ich erinnere mich an einen Dialog, da sagte einer, erstens, es gibt ja Gott nicht und zweitens glaube ich nicht an den Himmel. Aber dass ich ohne Christus da nicht reinkommen soll, das macht mich sauer. Komme ich ohne Christus in den Himmel? Nein. Warum? Nun, im Himmel ist nur Christus und sein Vater. Das heißt, es ist ein Widerspruch in sich selber zu sagen, ich glaube nicht an Christus, mit Gott will ich nichts zu tun haben, aber im Himmel hätte ich doch schon gerne einen Zugang. Ja, was willst du da, wenn du nicht Gott willst? Nun ist Gott natürlich nicht irgendeine Person und Jesus Christus ist nicht irgendeine Person, sondern Gott ist der Vater, der Schöpfer und Christus ist der Sohn. Er ist das Leben, er ist das Licht, er ist die Liebe in Person. Für irgendeinen Menschen kann ich mich entscheiden, den will ich kennen oder den will ich nicht kennen. Den will ich näher kennenlernen oder den halte ich auf Distanz. Das aber ist für uns als Kreaturen Gott gegenüber nicht möglich. Ich schneide mich von meiner Wurzel ab, wenn ich mich von Gott distanziere. Es gibt keine freie Wahl in dem Sinne, dass ich sagen kann, ich versuche es mal ohne Gott. Denn wenn Gott das Leben ist, reduziere ich meine eigene Existenz. Wir erinnern uns, Adam und Eva sagten, wir wollen sein wie Gott, aber ohne Gott. Das war ein Widerspruch in sich selber. Wären sie auf die Versuchung hin zu Gott gekommen und hätten gesagt, da war so ein seltsames Wesen, das hat uns gesagt, wir können sein wie Gott. Dann hätten sie die Antwort bekommen, das könnt ihr, wenn ihr in mir seid und ich in euch bleibe, dann habt ihr Teil an meiner Gottheit. Und da war so ein seltsames Wesen, das hat gesagt, wir können ewig leben. Dann hätte Gott gesagt, es war zwar die falsche Absenderadresse, die euch das gesagt hat, aber richtig ist es. Ihr könnt ewiges Leben haben, wenn ihr bei mir seid, denn ich bin das Leben. Und so sagt es Jesus hier ganz grundsätzlich, er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Und nun positiv gewendet. Was bedeutet das für unsere Identität, für unseren Glauben? Was ist der Weg, den der scheidende Jesus uns weist? Wie sollen wir jetzt ohne den irdischen Jesus existieren? Wie macht man das Christsein? Und er sagt es, wie es in 14 schon angedeutet ist. Was sollt ihr tun? Lasst euch von mir lieben und liebt mich. Ja, wie mache ich das? Bleibet in mir und ich in euch. Beziehung. Wechselseitigkeit. Ja, und wie mache ich das? Bewahrt mein Wort. Ja, und wie bewahre ich dieses Wort? Wie mache ich das richtig? Indem er mich liebt. Ja, wie liebe ich? Indem ihr bleibt. Ja, wie bleibe ich denn? Indem ihr in meinem Wort seid. Und so haben wir ein wunderschönes Dreieck, weil das eine das andere ergibt. Es ist das in Christus bleiben. In der Beziehung bleiben. Darum geht es. Wir würden sagen, Christsein äußert sich. Und je nach Frömmigkeitsprägung werden wir dann sagen, worin äußert sich's? Und dann kommen wir mit Verhaltensweisen. Was erwartet Gott von mir? Ich soll meinen Nächsten lieben. Ja, ich soll sogar meinen Feind lieben. Ich soll mich diakonisch, sozial, gemeindlich engagieren. Und wir kommen mit lauter Äußerungen des Verhaltens und verstehen das Wesen nicht. Christsein ist ein Sein, nicht ein Verhalten. Das, was Christsein bedeutet, ist ein Sein. Was für ein Sein? Ein in Beziehung sein. Christsein bedeutet in Beziehung sein zu Christus. In einer ganz engen Beziehung. Nicht in einer Symbiose. Wenn ich Symbiose so verstehe, dass ich praktisch aufgehe im anderen, nicht zu unterscheiden bin, abhängig bin, unmündig bin. Nein, sondern mündig. Und es gibt zwei Missverständnisse bei dieser Christusgemeinschaft bis hin zur Christusmystik. Dass ich nämlich meine, ja, das bedeutet, dass ich mich selbst ganz verlieren muss, dass ich mich auflösen muss, dass ich mich klein machen muss, dass nur noch Christus in meinem Leben ist. Das hat er nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, bring dich um, damit ich lebe. Er hat nicht gesagt, mach dich klein, damit ich groß bin. Ich gestehe, das passiert manchmal, wenn jemand sagt, wollen wir zusammen ein Foto machen? Und wir sind so arg verschieden groß. Ich erinnere mich dran, ich war mal auf einem Missionsfest und dann waren Missionarinnen da von ganz anderen Ländern, wo man offensichtlich nicht wie wir Norddeutschen etwas länger gewachsen ist. Und zum gemeinsamen Foto bin ich dann ganz arg in die Kniebeuge gegangen, damit das nicht so bescheuert aussieht. Und so meinen manche Christen, sie müssen in die Knie gehen, aber nicht aus Anbetung, sondern aus gespielter Demut. Ich muss mich klein machen, damit Christus größer ist. Ja, wie klein ist denn Christus, dass du dich klein machen musst, damit er neben dir noch was darstellt? Alle Frömmigkeiten der Ich-Reduktion sind schon wieder eine selbstgerechte Art. Nur ist es ganz hinterlistig. Ich sage nicht, wie die Schwaben dazu sagen würden. Ganz hinterlistig, wie jemand seine Demut auch noch zur Eitelkeit missbraucht. Nicht? In der Demut macht mir keiner was vor, da bin ich der Beste. Nicht? Da wird es ganz kompliziert. Das sind die einen, da kann man noch drüber lachen. Aber wie viele habe ich in der Seelsorge schon getroffen, die haben das missverstanden und haben gesagt, ich muss mich zerstören, ich muss mich auflösen. Heiligung bedeutet Ich-Reduktion. Ich bin nichts, er ist alles. Aber so spricht Christus nicht von mir. Er will dich haben. Aber was hat er denn von dir, wenn du dich vorher schon selbst zerstört hast? Er will nicht deine Selbstaufgabe, er will deine Hingabe. Und das ist was ganz anderes. Christsein heißt nicht sterben, Christsein heißt auferstehen. Aber wie soll er mich denn auferwecken, wenn ich anders als Lazarus mich immer noch am Grabstein festhalte und sage, ich will ja nicht raus. Nicht? Auferstehen heißt natürlich loslassen, aber doch nur, um zum Leben zu kommen. Also, es ist völlig missverstanden zu sagen, die Beziehung zu Christus kann ich fördern durch Ich-Reduktion. Ich muss mir die Liebe verdienen, indem ich mich klein mache. Das ist falsch. Heute gibt es aber andere Frömmigkeitsformen, die auch wiederum falsch sind. Die nämlich meinen, Christusbeziehung bedeutet, ich bin Christus. Und das ist natürlich erst recht falsch. Da ist mir die erste Variante dann fast noch das kleinere Übel. Nicht, dass man also sich und Christus nicht mehr unterscheidet. Christus lebt in mir, guck mich an, ich bin Christus. So Sachen habe ich schon gehört. Nicht, dann haben wir natürlich einen Hochmut, der durch nichts mehr zu übertreffen ist. Das Subjekt meines Glaubens ist Christus in mir und ich in Christus. Diejenigen unter euch, die Liebe schon erfahren haben und in Liebe leben, in ihren Familien, Freundschaften, in der Gemeinde, in der Ehe. Die kennen das Geheimnis, in der Liebe gibt es nicht ein Subjekt, sondern in der Liebe ist das Wir das Subjekt. Und das Wir bedeutet nicht entweder du oder ich, sondern wir beide zugleich. Und jeder kann sich entfalten zugunsten des Ganzen. In der Liebe will ich niemals, dass der andere zu kurz kommt, sondern ich will ihn fördern und er will, dass ich gefördert werde. Und wenn es echte Liebe ist, ein echtes Ineinander und Beieinander bleiben, dann ist es ein wechselseitiges Fördern, dass wir wächst mit dem Wachsen beider oder eben, wenn es ein größeres Wir ist, aller, die dazugehören. So wie es Paulus in seinem Bild, 1. Korinther 12, mit dem Leib sagt, so ist es hier ausgedrückt mit dem Weinstock und den Reben. Du sollst dich in Christus entfalten. Das Entscheidende ist, dass uns nichts von Christus trennt, dass die Verbindung da ist, dass wir ganz in ihm bleiben, dass wir uns von ihm lieben lassen und ihn lieben. Erst neulich habe ich einen schon gestandenen Mann kennengelernt, den ich vor Jahrzehnten noch als kleinen Knopf kennenlernte, als er noch so einen ganz Einteiler als Schlafanzug hatte. Und als wir beim Frühstück saßen, ich war Gastsprecher bei der Familie, da kam er reingewackelt mit verklebten Augen und tastete sich zu einer Bezugsperson. Bei mir kam er nur kurz vorbei und da wusste er gleich, das ist weder Vater noch Onkel. Er ging gleich weiter und fand dann eine Tante und dann krabbelte er hoch auf ihren Schoß und hat sich rittlings so auf sie gesetzt und hat sie umarmt und hat sich in seiner Müdigkeit an sie gekuschelt und suchte möglichst viel Deckung zu ihr. Ich habe gar nicht gewusst, dass ein Mensch sich so abrollen kann an einem anderen, wie es der kleine Knopf getan hat, weil er gar nicht genug Zärtlichkeit und Wärme spüren konnte. Und während ich mein Frühstücksei aß, kam es aus mir spontan raus, das ist Heiligung. So viel, wie ich nur kann, mit Gott, mit Christus in Deckung bringen. Nicht mich selbst kasteien, nicht an mir selbst rumverbessern, sondern möglichst viele Bereiche meines Lebens, die fröhlichen und die traurigen, alle meine Tugenden, alle meine Laster, alle meine unerfüllbaren Wünsche und die erfüllbaren, alles zu Christus zu bringen, in die Gemeinschaft einzubeziehen und nichts daraus rauszunehmen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Christsein ist Beziehung. Und was ist optimalerweise das Ergebnis dieser Beziehung? Dass wir Frucht bringen. Das Interessante im Neuen Testament ist, dass nicht von Werken die Rede ist. Paulus vermeidet auch den Ausdruck gute Werke. Ich weiß, er kommt in Epheser 2, Vers 10 vor, die Werke, aber dann wird gleich gesagt, die Werke, die Gott vorbereitet hat, damit wir sie entfalten. Es spricht das Neue Testament von der Frucht. Können wir Frucht bringen von uns aus? Können wir Segen bewirken? Können wir nicht. Du kannst Werke tun, Werke schaffen. Ich kann mich anstrengen. Aber dass jemand dadurch zum Glauben findet, dass ein Trauernder getröstet wird, dass ein Herz erreicht wird, das kann ich nicht. Können wir unsere Kinder als Eltern zum Glauben bringen? Nein, wir können versuchen, unseren Glauben glaubwürdig vorzuleben, offen zu sein, auch wenn wir Fehler machen, uns entschuldigen. Wir können ihnen das Evangelium lieb machen. Wir können sie fördern, dass sie Christus kennenlernen in Jugendarbeit und Gemeindearbeit. Aber können wir sie zum Glauben bringen? Nein. Und wie viele Eltern leiden daran, dass sie es nicht vermögen und die Jahre vergehen und sie können es nicht von sich aus. Alles geistig Entscheidende können wir gar nicht tun. Es wird durch uns gewirkt. Frucht, die wir bringen, kann nur Gott selbst durch uns bringen, durch seinen Heiligen Geist. Das meine ich nicht ernüchternd, das meine ich entlastend. Es war für mich eine solche Befreiung als junger Christ, als ich verstand, ich soll nicht für Christus leben von mir aus. Ohne mich könnt ihr nichts Sinnvolles tun. Manches kannst du tun, aber hier geht es ja um Sinnvolle. Bleibt in mir, dann bringt ihr Frucht. Und es macht so einen Unterschied, ob ich nach Hause fahre von unserer Gemeinschaft hier und sage, was nehme ich mir für die nächsten Wochen und Monate vor? Was muss ich tun? Oder ob wir nach Hause fahren mit der neugierigen Frage, ich weiß, was ich zu tun habe, ich hoffe, ich tue einiges von dem. Aber spannender ist die Frage, Christus, was willst du durch mich wirken und tun? Das ist keine Passivität im Sinne von Untätigkeit. Das ist aber eine Passivität im Sinne von Sensibilität und Offenheit. Dass ich den Tag nicht mit schlechtem Gewissen beginne, vom letzten noch, sondern dass ich sage, lass mich für dich offen sein. Wo willst du mich gebrauchen? Zum Glauben kann ein Mensch nur kommen, wenn die richtige Person zur richtigen Zeit mit dem richtigen Wort am richtigen Ort bei der richtigen Person ist. Das sind so viele Koordinaten, das leistet nicht mal dein Navigationsgerät. Das können wir gar nicht bestimmen. Und wenn du bei den falschen Personen zur falschen Zeit am falschen Ort das Falsche sagst, dann kannst du nicht einfach sagen, naja, quantitativ habe ich ja einiges gesagt. Damit ist ja nicht geholfen. Wie soll ich denn wissen, was ich wem zu welcher Zeit an welchem Ort sagen kann? Ich brauche es gar nicht zu wissen. Ich brauche nur offen zu sein, sensibel zu sein. Ich muss nicht die anderen angucken mit einem schlechten Gewissen, bin ich jetzt schon wieder gefordert, sondern ich kann sie liebevoll angucken, kann für sie beten und kann den himmlischen Vater fragen, was hast du mit diesem Menschen vor? Segne ihn, wenn du mich gebrauchen willst, dann führe du das Gespräch, du hast langjährige Erfahrung. Hier bin ich, meine Lippen, meine Hände, meine Füße, es steht dir zur Verfügung. Aber du in mir und ich in dir. Ohne dich kann ich nichts tun. Hört auf, für Christus zu leben. Und erinnert euch neu daran, dass doch Christus durch euch leben will. Dann leben wir viel mehr. Dann bringen wir Frucht. Und das zweite Faszinierende an der Rede von der Frucht ist, Frucht enthält in sich den Samen für weitere Frucht. Ein Werk kann ich machen, einen Stuhl kann ich bauen. Der steht dann da und ist stabil bis zur ersten Konfirmanden- oder Jungscharfreizeit und dann wird er in seiner Perfektion in Frage gestellt und geprüft und irgendwann fällt er auseinander. Das ist ein Werk. Eine Frucht aber enthält in sich den neuen Samen. Nun habe ich das Vorrecht, schon seit meiner Schulzeit zu evangelisieren, zu verkündigen. Und so ist es mir vergönnt, heute Menschen in der zweiten und dritten Generation zu treffen, die mir dann sagen, mein Pfarrer war bei Ihnen in der Jungschar oder bei mir war der Religionslehrer, durch den ich zum Glauben kam, und der hat mir gesagt, beim Hans-Joachim Eckstein war ich damals selbst im Religionsunterricht. Und so passiert es mir immer wieder, dieses wunderschöne Vorrecht, dass ich die Enkelkinder kennenlernen darf von dem Segen, den Gott in der Verkündigung gewirkt hat, als wir als junge Studenten, als Team unterwegs waren. Das ist aber ein Vorrecht. Viele von uns sehen nicht mal die Frucht, die durch sie gewirkt wird. Die werden erst am jüngsten Tag freudig begrüßt von anderen Menschen und werden dann genau diese Erfahrung machen. Und dann werdet ihr sagen, jetzt tut's mir leid, ich dachte, im Himmel hätten wir ein neues Gedächtnis und meine Altersdemenz hätte jetzt im Himmel bei der neuen Schöpfung abgenommen, aber ich kann mich partout an dich nicht erinnern. Und dann wirst du angelacht von einer wiedererweckten, attraktiven Person und die wird sagen, du kannst mich auch gar nicht kennen. Ich bin ein Urenkel des Segens, den Gott durch dich gewirkt hat. Für manche von uns wird das ein Aha-Erlebnis sein. Die haben nämlich den Eindruck, ich habe mein ganzes Leben nur gesät und nicht geerntet. Ich habe gebetet und habe nie mitgekriegt, ob das Gebet eigentlich irgendeinen Segen für irgendeinen Menschen bedeutet hat. Ich habe hier und da Menschen getröstet, besucht, aber ob das denen geholfen hat, habe ich nie mitgekriegt. Dann werdet ihr überrascht sein, wie viel Frucht durch euch geschehen ist. Ist das nicht ermutigend? Ist das nicht faszinierend? Gott will durch dich Segen wirken. Es ist wunderbar, selbst gesegnet zu werden. Aber ihr werdet es alle wissen oder sonst noch erfahren. Noch schöner ist es, zum Segen gebraucht zu werden. Gott verherrlicht sich durch uns, indem er andere Menschen durch uns segnet, uns gebraucht, Frucht bringt für unseren himmlischen Vater. Niemand hat größere Liebe, Vers 13, als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er's euch gebe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Die Erwählungsaussagen im Johannesevangelium. Erwählung positiv. In 6,37 in der Brotrede sagt Jesus, alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. 6,44. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. 6,65. Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Und dann 15,16, wie eben gelesen, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Für manche sind die Erwählungsaussagen im Johannesevangelium wie in den Paulusbriefen eher irritierend. Aber in ihnen gründet deine ganze Gewissheit des Heils. Was ist zunächst einmal nicht gemeint mit den Erwählungsaussagen? Nun, viele verstehen unter der Erwählungslehre die doppelte Prädestination, Gemina Prädestinatio, in dem Sinne, dass die einen Menschen verdammt sind, nicht zu glauben und dann auch in Trennung von Christus sterben und ohne Heil. Und die anderen werden zum Heil erwählt. Und zwar in einer solchen Zuspitzung, dass praktisch gesagt wird, neutrale Menschen werden entweder verdammt oder sie werden erwählt. Oder noch zugespitzter höre ich es dann manchmal, heißt das etwa, dass der eine so gerne glauben würde und Gott sucht, und dann sagen die Engel ihm, abwinkend mit den Flügeln, du willst zwar, aber du darfst nicht. Und dann wird ihm die Himmelstür zugeschlossen und er klopft dran und sagt, aber ich würde so gerne. Und dann heißt es eben, du bist nicht erwählt, du musst draußen bleiben. Und der andere, der will gar nicht und der muss aber, weil er erwählt ist. Und der hält sich dann am Türrahmen der Himmelstür fest und sagt, ich will nicht, wie ein trotziges Kind. Und dann wird aber von Petrus reingezogen mit der ganzen Kraft von den Fischerarmen, die er noch hat. Nicht? Und er sagt, du musst aber in den Himmel, du willst oder du willst nicht, du bist halt ein Erwählter. Das ist eine Karikatur der Erwählungslehre. Was stimmt nicht an dem Beispiel? Nun, seit Adam und Eva haben wir den freien Willen nicht mehr frei, sondern festgelegt. Wir haben uns mit unseren Vorfahren gegen Gott entschieden. Das heißt, würde Gott, würde Jesus Christus die Menschen fragen, wollt ihr Gott euren Schöpfer verehren? Wollt ihr Christus als euren Retter anerkennen? Käme welche Antwort? Ein einhelliges Nein, weil der Mensch von sich aus Gott nicht erkennt und nicht will. Und oft wird gesagt, aber Gott respektiert doch den freien Willen. Das tut er Gott sei Dank nicht. Adam und Eva sind von Gott weggelaufen. Hätte Gott gesagt, euer Nein wird von mir respektiert, dann hätte er die Sintflut gleich ein bisschen größer machen können und hätte Schluss machen können mit uns Menschen, denn wir hätten uns ja alle vom Leben getrennt. Hätte Gott bei Paulus gesagt, dein Nein ist nicht zu überhören, du bist nicht nur ungläubig, du verfolgst mich sogar, und das hat er ihm ja dann auch gesagt, als Christus vor Damaskus erschien, dann in der Tat wäre Paulus ungläubig geblieben. Er hatte sich ja gegen Christus entschieden. Das heißt, dass ein Mensch verloren geht, bedeutet, dass Gott ihm den Willen lässt, den er selbst gewählt hat. Es soll also keiner sagen, der verstockt ist, dass Gott daran schuld ist, dass er verstockt ist. Denn Gott lässt ihm seinen Willen. Verstockung ist, Gott lässt einen Menschen für eine große Zeit, für eine lange Zeit, ist es für immer, er lässt ihm seinen Willen. Erwählung bedeutet nun, dass Gott unter allen Neinsagern aus seiner Gnade und Liebe heraus Menschen auserwählt, um sie zu retten und zum Glauben zu bringen. Und ich liebe die deutsche Sprache, wenn Begriffe so faszinierend sind wie in dem Folgenden. Gott überwältigt uns. Er vergewaltigt uns nicht. Er zwingt uns nicht. Er überwältigt uns. Bist du schon mal überwältigt gewesen von dem Anblick der Schöpfung? Überwältigt von einer menschlichen Liebe? Überwältigt von einem Konzert? Von einem Hymnus? Von einer gottesdienstlichen Gemeinschaft? Da hat dich niemand gezwungen. Und dennoch war es die Erfahrung der Kraft, die dich anzog. Du wurdest überwältigt. Nur wenn Gott uns von sich aus erwählt gegen unser Nein, wenn er uns beruft gegen unser Nein, wenn er uns zu stark wird, zu groß wird, wie dort vor dem Saulus vor Damaskus, dann haben wir eine Chance. Und das ist unsere Chance, in Christus erwählt zu sein. Ist das exklusiv? Nun, schon beginnend bei Abraham wird deutlich, dass Gott den Einzelnen wohl erwählt. Er hat aber Abraham nicht exklusiv erwählt, sondern inkludierend, einschließend. Dich will ich segnen und du sollst ein Segen sein. Hat er dich erwählt anstatt anderer? Er hat dich erwählt, um andere Erwählte zu erreichen und zu segnen und zum Glauben zu bringen. Gottes Erwählung ist inkludierend, ist einschließend. Er erwählt, um andere Erwählte zu erreichen. In Abraham wurde Abraham gesegnet, seine Nachkommen, ja sogar alle Völker der Welt sind in ihm gesegnet. Und insofern ist seine Erwählung eine Erwählung, die einlädt und einschließt. Es ist die große Frage, wird es Christus am Schluss vollenden, indem er in seiner Liebe alle Neinsager überwältigt? Und das sehen viele in Verlängerung dessen, was wir in Christus in der Gewissheit haben, als eine Hoffnung und als eine Perspektive. Andere wiederum sagen, nein, es mag am Ende auch Menschen geben, die in ihrem Nein verharren und verstockt sind und nicht überwältigt sind. Das müssen wir heute Abend hier nicht austragen, sondern es geht positiv um diesen Aspekt der Erwählung der Glaubenden. Für uns als Glaubende gilt diese goldene Kette von Römer 8, 28 folgende, dass wir vor der Zeit schon von Gott erwählt sind. Vor der Zeit bestimmt, das Ziel zu erreichen. In der Zeit sind wir berufen worden. In der Zeit sind wir gerechtfertigt worden. Und in Zeit und Ewigkeit werden wir verherrlicht, um an Christus teilzuhaben und mit ihm zusammen zu sein. Gilt das für immer und ewig? Gibt es eine Heilsgewissheit auf die Zukunft? Ja. Der gute Hirte hält uns in der Hand und der Vater hält uns in seiner Hand und niemand wird uns aus ihrer Hand reißen. Johannes 10, 28 und 29. Wir dürfen uns gewiss sein, dass wir an seinem Weinstock bleiben. Wir dürfen uns gewiss sein, dass wir bei ihm bleiben in Ewigkeit. Das ist keine Selbstsicherheit, das ist Christus Gewissheit. Und wir dürfen nicht nur gewiss sein im Sinne von, wir hoffen es, aber wir wissen es nicht genau, sondern der Unterschied von einer begründeten Heilsgewissheit und einer unbegründeten Selbstsicherheit ist die Frage, worin gründest du deine Hoffnung, worin gründest du deine Gewissheit? Wenn du sie in dir begründest, ich werde bei Christus bleiben, weil ich mich dazu entschieden habe, weil ich so ein toller Mensch bin, dann in der Tat ist es eine wackelige Gewissheit und wir werden schnell wie Petrus eines Besseren belehrt, der schlussendlich aber ja dann doch wieder angenommen wurde. Nein, wir dürfen deshalb gewiss sein, dass uns nichts von Christi Liebe trennen kann, dass wir als seine Reben am Weinstock bleiben, dass wir als Schafe bei unserem Hirten bleiben, weil er es uns zusagt, dass er uns hält. Das, was uns Gewissheit gibt, ist nicht, dass wir ihn halten, sondern dass er uns hält. Machen wir keine Fehler mehr? Doch, natürlich, selbstverständlich. Brauchen wir keine Vergebung mehr? Immer wieder. Aber unser Sein ist ein in Christus Sein, das uns geschenkt ist. Ich weiß, dass ich gehalten werde, denn ich kam zum Glauben, weil er mich rief. Und er rief mich, weil er mich bestimmt hat, das Ziel zu erreichen. Und warum hat er das zu bestimmt? Nun, weil er mich erwählt hat. Ist das nicht ein wunderschöner Gedanke und eine Gewissheit, mit der man leben kann? Ich lege nicht für mich meine Hand ins Feuer, aber er ist selbst für mich ans Kreuz gegangen, damit alles, was mich einschränkt, das, was mich trennt von ihm getragen ist. Er starb auch für all mein Versagen, die Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und die, von denen ich noch gar nichts weiß in meinem Leben. Und deshalb haben wir die Gewissheit. Wir haben einen Herrn, der uns liebt. Und wie begann die Abschiedsrede mit der Situation in Johannes 13? So wie Jesus die Seinen geliebt hat, so liebte er sie bis zur Vollendung.
Die Abschiedsreden von Jesus. Sie hörten die vierte von insgesamt 7 Bibelarbeiten von Professor Hans-Joachim Eckstein über diese Abschiedsreden, die im Johannesevangelium ab Kapitel 13 zu finden sind. Die Bibelarbeit wurde im Herbst 2021 auf der Langensteinbacher Höhe aufgezeichnet, einem christlichen Konferenzzentrum in der Nähe von Karlsruhe. Heute in einer Woche folgt auf IRF Plus die 5. Bibelarbeit von Professor Eckstein. Dann geht es um ein besonderes Gebet, das Jesus spricht, nämlich das hohe priesterliche Gebet und um die Rolle der christlichen Gemeinde. Wir laden Sie herzlich ein, auch bei dieser 5. Folge über die Abschiedsreden Jesu dabei zu sein.
Das war ERF Plus Wortgut. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.